Es ist immer mal wieder so, dass wir in diesem Podcast hier über düstere Zeiten sprechen, über die dunklen Seiten der Geschichte und über Menschen, die wirklich grauenvolle Dinge gemacht oder angeordnet haben. Und diese Folge heute, die wird wieder so eine sein, in der es um unvorstellbare, unmenschliche Taten geht.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wir sprechen heute über einen der übelsten Verbrecher aus der NS-Zeit, den Mann, der Todesengel von Auschwitz genannt wurde, weil er unter anderem dort bestialische Menschenversuche machte. Wir sprechen über Josef Mengele. Im Juni 1985, also vor 40 Jahren, da wurden seine Gebeine auf einem Friedhof in Brasilien entdeckt. Denn Mengele konnte sich nach dem Zweiten Weltkrieg ins Ausland absetzen und für seine Taten musste er sich nie verantworten.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Bevor wir über schlimme Dinge sprechen, sprechen wir über etwas Schönes. Wir sprechen über einen Live-Auftritt in Erfurt.
Und zwar am 14.06., also nächste Woche ist das schon. Dort sind wir beim Krämerbrückenfest. Wir reden über die Via Regia. Das war ein großes Straßensystem im Mittelalter, fast so etwas wie Globalisierung. Dort wurden Waren und Meinungen und Menschen hin und her transportiert. 14.06. Erfurt Krämerbrückenfest.
Genau, und das Ganze findet statt auf der Jubiläumsbühne und zwar um 18 Uhr. So, kommen wir zu Josef Mengele. Alles, was mit dieser Person zusammenhängt, das ist ja düster und eigentlich kaum vorstellbar. Aber auch Mengele brauchte ja ein Umfeld, in dem er tätig werden konnte. Wie sah das denn aus in Deutschland ab 1933 in der Medizin und auch so im gesundheitspolitischen Bereich?
In beiden Feldern galt Biologismus. Wer stark ist, der kommt weiter. Wer schwach ist, der wird entweder in seiner Entwicklung behindert oder er wird eliminiert. Dahinter steckte die Art ungeziefer Vorstellung wie in der Natur. Wer als schädlich eingestuft wurde, sollte von Staats wegen vernichtet werden. Gleichzeitig wurden Versuche an Menschen durchgeführt, deren Leben als angeblich unwert eingestuft worden war.
Wie sah das denn praktisch aus?
Naja, das ging oft sehr schnell und oft merkten die Betroffenen gar nichts. Ich kenne den Fall einer damals jungen Frau, die nach einem Schwindelanfall eine Treppe heruntergestürzt ist, ins Krankenhaus kommt und dort wurde sie dann mit schweren Medikamenten behandelt, die Krämpfe und Übelkeit bei ihr hervorgerufen haben. So war das auch schon bei ihrem Bruder einige Zeit davor gewesen. Der hatte eine fiebrige Infektion. Die Fieberträume wurden als Halluzinationen bezeichnet und ihr Bruder, obwohl er schon längst wieder genesen war, landete in einer Nervenheilanstalt, die er im Sarg verließ.
Und was passierte da mit der Frau?
Bei der wurde gesagt, sie habe ebenfalls Halluzinationen. Das läge wohl bei ihr in der Familie und sei eben leider nicht behandelbar. Deswegen hat man sie gegen ihren Willen und ohne, dass sie es mitbekommen hat, sterilisiert und zu stupider Arbeit in eine Heilanstalt gebracht. Das nannte man damals Rassehygiene und meinte damit die Vernichtung lebensunwerten Lebens.
Ja, also der Fall, den du gerade geschildert hast, das ist kein Einzelschicksal, sondern solche Verbrechen wurden vieltausendfach verübt. Hat das die Bevölkerung eigentlich mitbekommen damals?
Ja, also zumindest in Teilen. Und es hat Proteste gegeben, die 1941 zur Einstellung, jedenfalls in Teilen, des systematischen Krankenmordes geführt hat. Organisiert wurde es damals mit der Aktion T4, benannt nach der Adresse der Zentralstelle in Berlin, Tiergarten 4. Es standen 70.000 Menschen auf der Liste jener, die es zu töten galt. Bis September 1941 waren es tatsächlich 70.273. Das war das in Zahlen ausgedrückte Eugenikprogramm der Nazis, die nach rassehygienischen Vorstellungen Menschen ermordet haben.
Ja, und Josef Mengele, der Mann, über den wir heute reden wollen, war Teil dieser sogenannten Gesundheitspolitik. Was sind die größten Verbrechen, die man ihm vorwirft?
Also eine wesentliche Prägung als Mediziner und eben auch als Rassehygieniker konnte er bei Ottmar von Verschur bekommen, der kriminelle Veranlagung als Folge des Erbgutes ausgemacht hatte. 1937 war Mengele dessen Assistent, meldete sich 1940 freiwillig zur Waffen-SS. Dann war er Truppenarzt an der Front. Von Mai 1943 bis Januar 1945 war er dann Lagerarzt in Auschwitz-Birkenau. Und dort war er verantwortlich für Vergasungen, Selektionen und Menschenversuche und angeblich wissenschaftliche Studien zur Zwillingsforschung, Sterilisation, zu Fleckfieber und Malaria. Also ein mehrfach schuldig gewordener SS-Mann in einem Arztkittel.
Ja, also was Josef Mengele in Auschwitz-Birkenau gemacht hat, darüber werden wir gleich noch im Einzelnen reden. Jetzt springen wir erstmal in die Zeit nach dem Krieg. Da nämlich tauchte Josef Mengele unter. Zuerst auf einen Hof in Oberbayern und dann lebte er in Argentinien. Er floh weiter nach Paraguay und schließlich nach Brasilien. Rechte Netzwerke, Verwandte und Weggefährten halfen ihm dabei. Einer der grausamsten NS-Verbrecher wurde erst 40 Jahre nach Kriegsende gefunden, also das, was von ihm übrig war.
Es ist ein warmer, sonniger Tag im subtropischen Winter. Ein Mann steht in einer weißen Plastiktrage. Er sieht beinahe aus wie ein Tourist. Die lässige Jeans, der Pulli, am linken Handgelenk baumelt ein Fotoapparat. Nur etwas verstörend, was da in der rechten Hand liegt. Ein Totenkopf. Wir sind auf dem Friedhof von Embu, eine Autostunde von São Paulo entfernt. Der Mann ist kein Tourist, sondern Gerichtsmediziner. Zu seinen Füßen eine Grube, die einmal das Grab Nummer 321 war. Ein Totengräber in Gummistiefeln hat den leicht angemoderten Sarg geöffnet, ist zuerst mal versehentlich auf einen Knochen getreten und hat dann den Schädel hochgereicht. Gerichtsmediziner José Antonio Di Melo hält ihn in die Höhe. Den rund ums Grab versammelten Fotografen vor die Objektive.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der ehemalige KZ-Arzt Josef Mengele, nach dem weltweit gefahndet wird, ist möglicherweise seit Jahren tot. Auf verschiedene Hinweise, nicht aber auf einwandfreie Beweise, stürzten sich Spekulationen, nach denen Mengeles Grab jetzt angeblich in Brasilien entdeckt wurde.
In Embu legt der Totengräber an diesem 6. Juni 1985 Knochen für Knochen in die Trage. Ob diese sterblichen Überreste zu Josef Mengele gehören, das ist die Frage des Tages. Sie zu beantworten, ist gar nicht so einfach. In einer Zeit, als es noch keine DNA-Tests gab. Aber wo war Josef Mengele eigentlich in all den Jahren? Nach seinen grausamen pseudomedizinischen Menschenversuchen und den Massenmorden an Gefangenen in Auschwitz ist er im Januar 1945 zuerst mal aus dem Lager geflohen. Vor der Roten Armee, denn die rückte aus dem Osten an. Schon 4 Monate später stand er auf der Fahndungsliste der UN War Crimes Commission. Seine Verbrechen waren bekannt. Trotzdem lebte Mengele noch 3 Jahre in Deutschland. Versteckt als Knecht unter falschem Namen auf einem Hof in Oberbayern. Ohne Kontakt zu seiner Familie, um nicht aufzufliegen. Wie sehr er darunter gelitten hat, hat er aufgeschrieben.
Sie ist hart, diese Wirklichkeit, und ohne Trost. Aber sie kann nur ertragen werden, wenn wir noch härter sind.
Mengele war jetzt Mitte 30. Von Einsicht oder Reue keine Spur. Er wollte weg aus Europa, um der Justiz der Alliierten zu entgehen. Dabei hat ihm seine Familie geholfen und ein internationales Netzwerk aus ehemaligen SS-Männern, Wehrmachtspiloten, antikommunistischen katholischen Geistlichen und dem Internationalen Roten Kreuz. Im Sommer 1949 legte Mengeles Schiff in Genua ab. In Buenos Aires richtete er sich ein, unbehelligt und in gutem Kontakt zur argentinisch-deutschen Nazi-Community. Erst 10 Jahre nach Mengeles Ankunft in Lateinamerika beantragt die deutsche Botschaft Mengeles Auslieferung. Der setzt sich ab, über Paraguay nach Brasilien. Inzwischen suchen der amerikanische, der israelische und der deutsche Geheimdienst nach ihm. Immer mehr Details über seine Menschenversuche kommen an die internationale Öffentlichkeit. Seine Helfer in São Paulo stören sich daran überhaupt nicht. Das Ehepaar Bossert, österreichische Experts. Die beiden bewundern ihn und sie halten zu ihm. Und das, obwohl es sich gelohnt hätte, ihn auszuliefern, also finanziell.
Auf Mengeles Kopf war die höchste Belohnung ausgesetzt, die es je gab, zum Schluss über 10 Millionen Mark.
Und nun stehen sie an diesem Junitag 1985 neben dem ausgehobenen Grab in Embu und sehen ziemlich mitgenommen aus. Ein brasilianischer Reporter versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Können Sie uns sagen, wie er gelebt hat? Wir ziehen es vor, nichts zu sagen.
Das Wenige, was Lieselotte und Wolfram Bossert preisgeben, sie haben jahrelang mit Mengele ihre Freizeit verbracht. Für ihre Kinder Andreas und Sabine war er der liebe Onkel Peter. Wahre Freundschaft unter deutschsprachigen Patrioten. 1979 war Familie Bossert mit Mengele am Strand. Der liebe Onkel war inzwischen 68 Jahre alt. Sein halbes Leben hatte er damit verbracht, sich zu verstecken. Jetzt kam das Ende irgendwie sang- und klanglos und unbemerkt von der Weltöffentlichkeit. Beim Schwimmen hatte Mengele einen Schlaganfall und ist ertrunken. Den Leichnam haben die Bossarts unter falschem Namen beerdigen lassen. Dass die Gebeine aus Grab 321 tatsächlich Josef Mengele gehörten, das hat ein Team von Forensikern aus São Paulo, Kiel, Los Angeles und Oklahoma nach der Exhumierung beweisen können. In tagelanger Puzzlearbeit im Labor.
Grit Eggerichs war das über einen der nach 1945 meistgesuchten NS-Verbrecher. Was Mengele in seiner Zeit als SS-Arzt in Auschwitz-Birkenau genau gemacht hat, darüber wollen wir jetzt noch mehr erfahren. Professor Bogdan Musial ist polnischer Historiker, der sich mit Mengele befasst hat. Hallo, Herr Musial.
Guten Tag.
Herr Musial, wie kann man denn den Charakter von Mengele beschreiben?
Also erstens, er war überzeugter Nationalsozialist, aber politisch war er nicht besonders aktiv, engagiert. Dafür war er sehr ambitioniert. Sein Traum war eine wissenschaftliche Karriere, berühmt zu werden, Forschungsergebnisse publizieren, also erforschen und dadurch Bekanntheit zu erlangen. Das ist so beschrieben durch seine Kollegen und Mitarbeiter im Institut in Berlin, aber auch in Auschwitz und auch Häftlingsärzte und Häftlingsärzte, die mit ihm direkt in Auschwitz zu tun haben.
Also Sie sagen, er war sehr karriereorientiert, er wollte berühmt werden. Er hat sich ja schon sehr früh für das Thema Rasse interessiert und dafür, ob und gegebenenfalls, wie, ich sage das in Anführungsstrichen, jetzt man menschliche Rassen unterscheiden kann. Woher kam dieses Interesse?
Damals in 20er, 30er Jahren, da war sehr trendy, in Anführungsstrichen, dieses Thema. Und Erblehre, Erbbiologie und Rassenhygiene war sehr verbreitet, populär in Deutschland. Aber nicht nur, das ist das Entscheidende, aber als Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, 1933, ist das natürlich sehr wichtig geworden, dieses Thema. Und war sehr von dem Regime sehr gefördert und das war Zeitgeist.
Sein Doktorvater war ja auch ein in der NS-Zeit sehr bekannter Arzt, Ottmar von Verschur. Das war einer der führenden Rassenbiologen dieser Zeit. Wie groß, würden Sie sagen, war sein Einfluss auf Josef Mengele? Was hat Mengele von ihm gelernt?
Man geht davon aus, ich gehe auch davon aus, dass er für ihn, war nicht nur Doktorvater, weil der die zweite Promotion hatte bei ihm gemacht in Frankfurt am Main und auch diese Zwillingsforschung, weil der Ottmar von Verschur war der anerkannte Spezialist für Zwillingsforschung. Das ist eine Untersuchungsmethode, die damals und auch heute weiterhin ist anerkannt, international anerkannt und verbreitet. Und Ottmar von Verschur schon in 20er Jahren, 1920er Jahren hat schon zum Thema habilitiert und war anerkannt auch international als Zwillingsforschungsexperte und Erbbiologie, Erblehre hatte das gemacht. Und Mengele hat bei ihm promoviert und er galt als Lieblingsschüler von Ottmar von Verschur. Und bis 1945 war seine wissenschaftliche Karriere von Mengele also wirklich verbunden mit Ottmar von Verschur.
Sie haben jetzt zweimal die Zwillingsforschung erwähnt. Können Sie das mal näher erläutern? Was genau hat Mengele da erforscht oder auch Verschur?
Also das ging darum, bis heute wird es anerkannt, es hat die Zwillingsforschung, die ist sehr wichtig bei den Untersuchungen von diesem Problem mit Vererbung. Wenn man das eineiige Zwillinge hat, beispielsweise, wenn man das gut untersucht, man kann feststellen, wie wichtig sind die Umwelteinflüsse und dann die Vererbung. Was ist der Unterschied? Was ist wichtiger eben dabei? Und durch Untersuchung von eineiigen Zwillingen kann man das feststellen oder einschätzen. Und bis heute ist das wirklich anerkannte Untersuchungsmethode.
Wir springen jetzt mal ein bisschen weiter ein paar Jahre. Mengele war von Mai 1943 bis Januar 1945 dann Lagerarzt im KZ Auschwitz-Birkenau. Wie ist es dazu gekommen? Ist er freiwillig dorthin gegangen oder ist er abkommandiert worden?
Der war SS-Arzt, der war erstmal SS-Truppenarzt, war an der Ostfront eingesetzt gegen die Sowjetunion und 1943 1943, das ist schon relativ gesichert, dass er freiwillig sich abkommandieren ließ. Und hier hat der Ottmar von Verschuh eine wichtige Rolle gespielt. Und das hing damit zusammen, dass in Berlin, also an diesem Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, die der Ottmar von Verschuh geleitet hat ab 1942, die haben erkannt, dass in Auschwitz unglaubliche, aus seiner Sicht, Forschungsmöglichkeiten bestünden. Das haben sie erkannt. Das hängt damit zusammen, dass ab Februar 1943 nach Auschwitz Sinti und Roma-Familien, ganze Familien, Sippen deportiert worden sind. Und zwar Frauen und Kinder, Erwachsene und Alte und Kinder. Die wurden erstmal inhaftiert. Die wurden nicht wie jüdische Opfer bei der Eingangsdelegation in arbeitsfähige und arbeitsunfähige aufgeteilt. Und die arbeitsunfähigen, Anführungsstrichen, das waren Kinder vor allem, und Alte und Frauen, die wurden vergast und die Arbeitsfähigen ins Lager gebracht. Hier der Unterschied zum Zigeunerlager, nennte man das, war diesen Gebrauch. In Auschwitz-Birkenau waren ganze Familien untergebracht. Und das war unglaublich interessant für die, zumal viele Zwillinge mit den Familien gekommen sind nach Auschwitz-Birkenau, mit denen auch Mitarbeiter vom Institut von Verschuhr schon früher zu tun hatten. Die waren schon quasi deren Forschungsmaterial.
Ja, Forschungsmaterial, also alles Menschen, das wollen wir an dieser Stelle nochmal sagen. Welche medizinischen Versuche hat denn Mengele in Auschwitz-Birkenau angeordnet tatsächlich und welche hat er da geleitet? Was wurde da genau gemacht?
Der war sehr aktiv von Anfang an, der ist ja auch mit dem Gedanken gekommen, das zu tun. Und die ersten Aufträge, die er hatte, erstmal für die Kollegin, eine Kollegin beispielsweise, die Augen von den Zwillingen, das waren verschiedenfarbige Augen, das hat er für die gemacht, aber das war der Anfang. Und der hatte in Auschwitz gewissermaßen eine Außenstelle des Kaiser-Wilhelm-Instituts aufgebaut. Und was heißt denn das? Das heißt, der hatte unter den Häftlingen sich ausgesucht, die Häftlinge, die waren Mediziner, die waren Forscher, Professoren und Anthropologen und in seinem Auftrag haben sie bestimmte Forschungen, Experimente gemacht. Und eine der ersten, die bekannteste war so Noma. Noma, das ist eine bakterielle Infektionserkrankung und dafür hat er schon Häftlingsärzte engagiert. Die haben das in seinem Auftrag gemacht. Der hatte nicht die Zeit, der hatte andere Verpflichtungen. Aber er konnte eben die Häftlingsärzte und Ärztinnen dafür engagieren und beauftragen damit und das war die erste. Und danach kam die sogenannte Zwillingsforschung auf einmal. Die haben sie erkannt, dass mit den Transporten, mit den jüdischen Opfern natürlich auch Zwillinge kamen. Und auf einmal wird geschätzt, mehrere hundert Zwillinge, eineiige Zwillinge und zweieiige Zwillinge sind nach Auschwitz deportiert worden. Oft Kinder, wenn man die aussortiert, nicht umbringt sofort, weil normalerweise jüdische Kinder wurden sofort umgebracht. Und die wurden aussortiert auf der Rampe und ins Lager gebracht und die galten als Forschungsmaterial für Mengele. Man schätzt 250 Zwillingspaare, das ist sehr viel. Und da konnte das der Mengele gar nicht selber tun. Dafür hat er ein Team, Anführungsstrichen, aufgebaut, die für ihn diese Untersuchungen gemacht. Das ist eine. Der andere ist sogenannte menschliche Präparate für Kaiser-Wilhelm-Institut. Menschliche Präparate, beispielsweise Augen, wie ich schon erwähnt habe, und andere Teile. Die Menschen wurden ermordet und danach wurden die Teile quasi separiert und dann wurden geschickt. Das wurden auch Auschwitz gemacht. Alles im Auftrag von Mengele. Und um das zu beschreiben, das erfordert natürlich ganze Menge Zeit, weil der hatte mindestens drei Teams, Anführungsstrichen, aufgebaut.
Ja, also er hat sozusagen seine Karriere vorangetrieben und hat die Drecksarbeit, das kann man ja nicht anders sagen, andere machen lassen.
Also Mordarbeit gewissermaßen, zum Teil. Die waren gezwungen, das zu tun, die Häftlinge, aber nicht wenige Opfer wurden auch von ihm in seinen Auftrag ermordet und dann seziert und Präparate oder Menschen wurden skelettiert.
Bogdan Musial ist polnischer Historiker. Er hat sich intensiv mit der Arbeit von Dr. Josef Mengele befasst. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Musial.
Dankeschön.
Matthias, wie war denn das Gesundheitssystem in der NS-Zeit organisiert?
Naja, wie in allen anderen gesellschaftlichen und beruflichen Bereichen auch, nämlich zentralistisch unter dem Kommando der NSDAP und des Staates. Und der gab vor, wer in welchem Maße gefördert oder eben nicht gefördert wurde. Die zentrale Anlaufstelle war die Reichsärztekammer, 1936 gegründet als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und sie sorgte für die Eingliederung der deutschen Ärzte in den Staatsapparat. Juden wurden nach 1933 systematisch von diesem Beruf ausgeschlossen. Damit standen die Ärzte komplett unter der Fuchtel von Partei und Staat.
Was wissen wir denn darüber, wie die Menschen damals medizinisch behandelt worden sind?
Also pauschal kann man das nicht sagen. Juden jedenfalls mussten unter der Hand behandelt werden. Aber sicher gab es auch Ärzte, die sich gegen diesen Zustand gewehrt haben. Aber knapp die Hälfte aller Ärzte waren NSDAP-Mitglieder. Und sie setzten die staatlichen Vorgaben um. Zum Beispiel Anordnungen von Zwangssterilisierungen, Einweisungen in sogenannte Nervenheilanstalten bis hin zu den Mordaktionen im Rahmen der Aktion T4. Man kann sagen, dass sich sehr, sehr viele Ärzte im Nazistaat schuldig gemacht haben.
Wie genau sah das medizinische System aus in Deutschland in der NS-Zeit? Das bespreche ich jetzt mit Tobias Freimüller. Er ist stellvertretender Direktor des Fritz-Bauer-Instituts und er ist Experte für die Geschichte der Medizin im 20. Jahrhundert. Hallo, Herr Freimüller.
Hallo, grüß Sie.
Herr Freimüller, wir haben eben gehört, dass Josef Mengele im Lager Auschwitz-Birkenau ein Team um sich hatte. Also war er nur die Spitze des Eisbergs offenbar. Und gab es in der NS-Zeit viele Ärzte, die solche Experimente zum Beispiel gemacht haben, wie Josef Mengele?
In den Konzentrationslagern war das eigentlich vielfach so, dass Medizinexperimente gemacht wurden. Man muss sich vorstellen, diese Lager waren ja praktisch eine Art Möglichkeitsraum der Forschung, der sich vorher nie geboten hatte, sozusagen befreit von allen ethischen und strafrechtlichen Hindernissen. Und das wurde durchaus dann auch genutzt. Also es gab auch in Auschwitz noch andere Experimente. Karl Klauberg, Horst Schumann, die haben dort mit Röntgenstrahlen und Injektionen zur Sterilisation geforscht, wie sie das sahen. In Dachau hat man Versuche gemacht zur Höhenflugforschung mit Unterkühlung und in Druckkammern. In Ravensbrück hat man Inhaftierte mit Gasbranderregern und Bakterien geimpft. In Sachsenhausen ging es um Tuberkuloseforschung. Also das war sozusagen kein Einzelfall. Das waren also Experimente, die sozusagen der, wie man das sah, wehrwissenschaftliche Zweckforschung dienten. Aber auch, da ging es auch um Entwicklung von Therapien. Und es ging auch über Mengele, auch um die Erblehre und Rassenhygiene. Also wenn man zum Beispiel versuchte, einen Bluttest zu entwickeln, um die Rasse damit zu bestimmen, dann ging das natürlich nochmal auf andere medizinische, anthropologische Traditionen zurück. Also der war da nicht der Einzige, das kann man sagen. Wobei natürlich die Zahl dieser Ärzte, die in den Lagern waren, im Vergleich zu denen, die anderen Medizinverbrechen begangen haben, noch relativ überschaubar war.
Was mich so wundert ist, warum war die Bereitschaft dieser Ärzte so groß, diese Versuche zu machen, die ja Menschenversuche waren zu dieser Zeit?
Weil sie die Möglichkeit hatten. Ich glaube, so nüchtern muss man es sagen. Im Anschluss nach 1945 wurde ja oftmals von allen Beteiligten eine Art Gegensatz aufgemacht. Also da ist auf der einen Seite der sadistische Arzt, der furchtbare Experimente macht und davon gewissermaßen gedanklich getrennt, gibt es einen Bereich von normalen Medizinern und von Wissenschaft, die damit nichts zu tun hatten. Und das stimmt ja nun nicht. Ja, sondern diese Ärzte, auch Mengele, die kamen ja aus dem deutschen Wissenschaftssystem, die waren gut vernetzt, die machten Forschungsprogramme, die von der DFG finanziert waren oder sonstige Finanzierung hatten. Also man muss sich das als sozusagen Teil der deutschen Wissenschaftslandschaft der Zeit vorstellen, die nun aber eben dort vor Ort in den Lagern in eine Situation geriet, in der plötzlich alles möglich schien, was vorher nicht möglich schien. Wie man sich das dann jeweils persönlich zurechtlegt, moralisch, das können wir natürlich im Nachhinein schlecht beurteilen, ob man das sozusagen als einfache wissenschaftliche Notwendigkeit sah oder wie man es für sich begründete, das können wir im Nachhinein nicht wissen.
Wusste eigentlich die Bevölkerung von diesen Menschenversuchen in den Lagern oder hinter den Krankenhausmauern? Wurde da tatsächlich öffentlich drüber gesprochen?
Die Kenntnis über die Lager, das wissen wir ja heute besser als noch vor Jahrzehnten, war weiter verbreitet, als man das nach 1945 gerne wissen wollte. Wenn die Lager eben sogenannten altreich waren, dann hatte man da relativ viel Kontakt. Bei den Lagern in Auschwitz und in Majdanek und in anderen Lagern in den besetzten Gebieten war das natürlich etwas anders. Aber auch da wissen wir inzwischen viel besser, wie viele Informationskanäle da liefen und wie gut viele Menschen eigentlich wussten, dass es diese Lager zumindest gab. Was die Medizinversuche angeht, muss man natürlich sagen, da wird die Zahl derer, die davon exakt gewusst haben, ziemlich klein gewesen sein.
Was passierte eigentlich mit Ärzten, die sich weigerten, diese Versuche zu machen?
Davon wissen wir in den, was die KZ-Medizin anbetrifft, eigentlich gar nicht, dass es dort solche Fälle gegeben hat. Man musste sich ja nicht weigern, man musste ja die Versuche einfach nur nicht unternehmen, wenn man sie nicht unternehmen wollte. Anders liegt es, wenn wir mal einen Augenblick auf das andere, viel größere Medizinverbrechen schauen, die sogenannte NS-Euthanasie, also die Ermordung der Insassen der Heil- und Pflegeanstalten. Mhm. Da gibt es auch nur sehr, sehr wenige Beispiele, wo wir sehen, dass Mediziner sich gegen das Geschehen gestellt haben. Wenn man mal von kleinen Handlungsspielräumen absieht, die natürlich Einzelne hatten, aber auch da war die Bereitschaft, das mitzutragen und aktiv zu sein, offensichtlich sehr groß. Und
warum?
Das ist eine schwierige Frage. Also man muss sehen, dass die Medizin sehr stark natürlich in dem Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Gedanken von Eugenik und Vererbungslehre geprägt war. Das galt als modern und als Stand der Wissenschaft. Also es ging dann um Verbesserung des Erbgutes, um die Erforschung von Vererbungsmechanismen, um die Steuerung von Fortpflanzung. Das war nicht nur in Deutschland so. Also wir haben Sterilisationsgesetze Anfang des 20. Jahrhunderts in vielen europäischen Ländern, auch in den USA. Und insofern ist es kein deutsches Phänomen. Aber 1933 war plötzlich in Deutschland vieles möglich, was andernorts nicht möglich war. Ein Beispiel wäre eben die Massensterilisation im NS-Staat plötzlich auch gegen den Willen der Betroffenen möglich war.
Ja. Aber Herr Freimüller, wir hatten ja jetzt gerade auch von der Euthanasie gesprochen. Also wenn ich Menschen vergase, dann bekomme ich ja dadurch kein Forschungsergebnis.
Nein, Sie bekommen kein Forschungsergebnis, aber da war der Zusammenhang eher der, dass in der Psychiatrie vor allen Dingen, aber nicht nur da, sich der Gedanke schon länger etabliert hatte, dass es eigentlich angezeigt wäre, die sogenannten Unheilbaren zu trennen von den Therapierbaren und um den Letzteren besser helfen zu können, sozusagen die Unheilbaren irgendwie beiseite zu schaffen. Es gibt schon von 1920 ein sehr einflussreiches Buch des Psychiaters Alfred Hoche und des Juristen Karl Binding mit dem Titel Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Und da ging es schon darum, dass es moralisch durchaus gerechtfertigt ist, nicht therapierbare Menschen im Sinne sozusagen des Gnadentods von ihrem Leid zu erlösen. Und das ist sozusagen der gedankliche Ausgangspunkt dieser Euthanasie gewesen. Das war keine Einzelmeinung, sondern das war ein in der Psychiatrie und Medizin durchaus etablierter Gedanke.
Sind eigentlich die Forschungsergebnisse der Ärzte aus der NS-Zeit in der heutigen Medizin noch relevant?
Wir wissen, dass die Forschungsergebnisse in vielen Fällen erstmal weiter genutzt worden sind oder in Lehrbüchern standen. Es gibt ja auch sozusagen, sofern es sich um objektive Messergebnisse hatte, dagegen erstmal nicht per se etwas einzuwenden. Das Problem ist natürlich, dass teilweise oder zu großen Teilen diese Forschung in der NS-Zeit dann auch sozusagen überformt waren von einer rassenhygienischen Vorstellung, dass man also durch die Experimente irgendetwas herausfinden könnte, was diese Ideologie von Rasse, Herkunft und Vererbung bestätigt. Und das erwies sich dann unter anderen politisch-ideologischen Gegebenheiten der Nachkriegszeit dann eben als wenig anschlussfähig. Ja. Aber es hat immer wieder einzelne Fälle gegeben, wo wir wissen, dass auch Präparate, das geht ja manchmal bis in die heutige Zeit, aus der Zeit noch sozusagen weiter existieren und genutzt wurden.
Sie haben eingangs einen interessanten Satz gesagt, den habe ich mir hier aufgeschrieben, als ich Sie gefragt habe, warum haben so viele Ärzte mitgemacht? Da haben Sie geantwortet, weil Sie die Möglichkeit dazu hatten. Jetzt frage ich mich natürlich, die haben ja sozusagen den Bezug zum Menschlichsein verloren in der Zeit. Halten Sie das für möglich, dass wenn in der Medizin heute nochmal Sachen möglich wären, dass was Ähnliches nochmal passieren könnte?
Nein, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also man kann vielleicht zunächst sagen, im Nürnberger Ärzteprozess, da ging es jetzt noch in hohem Maße um diese KZ-Medizin. Da hatte man diesen ganzen riesigen Komplex der Euthanasie noch gar nicht so sehr im Blick. Und da ging es vor allen Dingen um diese Menschenversuche. Und da wurde dann der Gerichtshof gewissermaßen gezwungen, erst einmal zu definieren, was sind eigentlich Kriterien für Experimente mit Menschen. Daraus ging dann der Nürnberger Kodex hervor, dessen wichtigster Teil der ist, dass bei jedem Experiment und bei jedem Humanversuch unbedingt der Proband einverstanden sein muss. Also eine Art sehr basale moralische Grundlegung. Und insofern hat, glaube ich, die Medizin und hat überhaupt die ganze Wissenschaft daraus viel gelernt. Und ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen. Das ging natürlich im NS-Staat auch nur infolge auch natürlich der politischen, ideologischen Rahmensetzung. Also man muss sozusagen diese Lagersituation auch in dem Sinne natürlich sich vorstellen, dass dort vollkommen klar war, dass die Insassen des Lagers gewissermaßen schon entrechtet waren. Und deswegen ist es dort offensichtlich auch einigen Ärzten sehr viel leichter gefallen, sich dann über sozusagen jeglichen Maßstab ethischen Handelns hinwegzusetzen. Für die wäre ja auch klar gewesen, dass sie das Gleiche nach 1945 in einem, wenn Sie so wollen, zivilen wissenschaftlichen Umfeld niemals wieder getan hätten.
Tobias Freimüller war das. Er ist stellvertretender Direktor des Fritz-Bauer-Instituts. Er ist Experte für die Geschichte der Medizin im 20. Jahrhundert. Und wir haben darüber gesprochen, was Ärzte alles konnten. Durften in der NS-Zeit. Vielen Dank, Herr Freimüller.
Danke Ihnen.
Matthias, kann man sagen, dass die Ärzte so eine Art Werkzeug waren in der Hand der Staatsführung zur Umsetzung der sogenannten Rassenhygiene?
Meines Erachtens kann man das sagen. Wo auf der einen Seite im damaligen Jargon ausgemerzt wurde, wurde auf der anderen Seite eine gesunde Lebensweise und Ernährung, ein vielfältiges Sportangebot, zum Beispiel in der Hitlerjugend oder in der Schule angeboten. Aber mit dem Eid des Hippokrates hat das wenig zu tun. Der nämlich besagt, Kranken oder allgemeiner Menschen nicht zu schaden. Und das kann man von vielen Medizinern in der Nazi-Zeit nun wirklich nicht behaupten.
Ja, aber das hat sie im Zweifel ja nicht daran gehindert, dann später in der Bundesrepublik als Arzt weiterzuarbeiten, ne?
Ja, das werden wir gleich noch ein bisschen genauer betrachten, aber vielleicht schon mal so viel vorweg. Es gab Ärzteprozesse und auch Verurteilungen. Aber die meisten Ärzte sind ungeschoren davongekommen. Und die organisierte Ärzteschaft, die hat erst viele Jahrzehnte nach 1945 begonnen, den eigenen Berufsstand sozusagen zu untersuchen und dann Scham zu bekunden über das Verhalten vieler Ärzte im Nationalsozialismus.
Ja, was passierte mit den Ärzten in Deutschland nach der NS-Zeit? Darüber will ich sprechen mit Professor Dominik Groß. Er ist Medizinethiker an der RWTH Aachen. Hallo, Herr Groß.
Hallo.
Herr Groß, war es denn für Ärzte relativ einfach, sich in die Bundesrepublik zu integrieren, weil sie gebraucht wurden, obwohl sie sich schuldig gemacht hatten im NS-Regime?
Ja, das wird man im Großen und Ganzen so sagen können. Es war tatsächlich für die Ärzte leicht. Wir sehen das an vielen Stellen. Das betrifft sowohl die praktisch tätigen Ärzte als auch die Ärzte, die Karriere an den Hochschulen machten und ihre Karrieren, ihre Laufbahnen nach 45 mehr oder weniger nahtlos fortsetzen konnten.
Und ab wann hat es denn dann in der Bundesrepublik eine Aufarbeitung gegeben?
Ja, das ist tatsächlich die Frage, was verstehe ich unter Aufarbeitung? Also die ersten maßgeblichen Schritte waren sicher die beiden Bücher von Alexander Mitscherlich und Fred Mielke. Fred Mielke in den Jahren 1947 und 49. Die hießen zum einen Das Diktat der Menschenverachtung und zum zweiten Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Im Wesentlichen handelte es sich dabei um Dokumentationen zu dem Nürnberger Ärzteprozess im Jahr 1946-47. Natürlich war das keine echte Aufarbeitung, denn wir wissen, dass in den Nürnberger Prozessen, insbesondere in diesem besagten Ärzteprozess, nur 20 Ärzte tatsächlich angeklagt waren, sozusagen die Spitze des Eisberges. Aber immerhin haben Mitscherlich und Mielke diesen Prozessverlauf und auch die Rolle der Täter in diesen Prozessen dokumentiert und publiziert. Und das ist sozusagen der erste ärztliche Beitrag zu einer Aufarbeitung. Allerdings, und das muss man tatsächlich gleich dazu sagen, wurden sie zum Teil sehr stark kritisiert innerhalb der Ärzteschaft, weil man ihnen vorwarf, dass sie sowas wie Nestbeschmutzer seien und dass sie dieses zarte Band des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient gefährdeten durch diese Dokumentation.
Sie hatten jetzt gerade gesagt, dass gegen 20 Ärzte nur prozessiert wurde. Wie kam es zu dieser Auswahl?
Ja, aus heutiger Sicht muss man sagen, die Auswahl war ziemlich arbiträr. Also man kann sie sich nicht wirklich erklären. Es hat aber auch damit zu tun, dass sich viele Täter einfach der Justiz entzogen haben. Manche haben sich suizidiert, andere sind geflohen. Und im Endeffekt hat man dann Ärzte angeklagt, die ganz offensichtlich verstrickt waren, weil sie an zentralen Stellen gewirkt hatten. Also zum Beispiel Karl Brandt, der als der oberste Arzt im NS-System galt, auch Leibarzt von Hitler war und damit die Verantwortung auch trug für die Euthanasieverbrechen. Also man hat sich einzelne Personen herausgesucht und hat diese sozusagen einer Justiz unterzogen. Aber das war natürlich eine ganz kleine Auswahl. Es gab dann noch, was die KZ-Ärzte betrifft, andere Prozesse, die Dachauer Dachau-Prozesse oder späterhin in den 60er Jahren auch die Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Aber auch in diesen Prozessen wurde tatsächlich nur ein ganz kleiner Anteil der Täter angeklagt und gegebenenfalls verurteilt.
Also nicht mal angeklagt wurde ja Josef Mengele, über den wir ja diese Folge hier machen, der sich ja entziehen konnte, dadurch, dass er einfach die Bundesrepublik verlassen hat, Deutschland verlassen
hat.
Er ist ja aber dennoch so zum Gesicht des Grauens geworden bei den Ärzten in der NS-Zeit. Es gab ja viele, viele weitere, aber wie kam das, dass er so, also man kann ja fast sagen im negativen Sinne, so der Popstar dieser Ärzte wurde, die da diese Verbrechen begangen haben?
Ja, also das hat natürlich was mit dem Verbrechenskomplex selber zu tun. Er hat ja Untersuchungen vorgenommen oder besser gesagt Menschenversuche vorgenommen an Zwillingen, also an einer sehr augenfälligen Population, wo er Vergleichsstudien durchgeführt hat. Er hat auch Untersuchungen durchgeführt bei Sinti und Roma. Und dadurch, dass sein Gegenstand, seine Forschungsobjekte so speziell waren. Zwillingsforschung findet immer ein besonderes Interesse, weil es dabei um die Frage geht, was ist sozusagen genetisch fixiert und was ist auf anderem Wege entstanden an Krankheiten, an Dispositionen, an Veränderungen. Und das hat sicher eine Rolle gespielt. Und natürlich wurde er auch bekannt und auch seine Fluchtgeschichte wurde bekannt. Also es hat auch was damit zu tun, dass man seine Biografie auch nach seiner Flucht neugierig verfolgt hat. Er war ja in Argentinien, er war in Paraguay, er war in Brasilien. Mhm. Auch die Art und Weise, wie er zu Tode kam, die Art und Weise, wie dann entdeckt wurde, wo sein Skelett liegt, hat sehr viel Aufmerksamkeit erfahren. Und dadurch ist tatsächlich Mengele zu einem Prototyp des KZ-Lagerarztes geworden und ja zu einem sogenannten Household Name, natürlich im extrem negativen Sinne.
Also lag das so ein bisschen an der medialen Berichterstattung darüber auch?
Genau, also einmal an den Forschungsobjekten, die er sich ausgesucht hatte, natürlich auch an dem Ausmaß des Verbrechens. Ne? Er hatte ja auch eine sehr, sehr ambivalente Art, mit seinen Opfern umzugehen. Also er hat sehr vertraut getan und sich insbesondere kindlichen Opfern wie ein Onkel verhalten oder zumindest suggeriert, so eine Vertrauensperson zu sein, um dann am Ende sie dann doch zu ermorden oder ermorden zu lassen. Also ich glaube auch diese Ambiguität, also diese besonders widersprüchliche Art, wie er seine Versuche geplant und wie er mit seinen Versuchsobjekten, anders kann man sie ja nicht nennen, in seinen Augen waren das Objekte umgegangen ist, hat natürlich auch besondere Aufmerksamkeit erfahren.
Herr Groß, ich würde gerne noch mal auf die Ärzteprozesse zurückkommen. Inwiefern haben denn eigentlich die ärztlichen Standesorganisationen, also die Bundesärztekammer zum Beispiel, inwieweit haben die mitgewirkt bei der Aufarbeitung?
Ach, das ist ein eher trauriges Kapitel, um ehrlich zu sein. Also das begann schon damit, das hatte ich anfangs angedeutet, dass man Mitscherlich und Mielke eher kritisch kommentiert hat, als sie die Dokumentation zu dem Nürnberger Ärzteprozess publiziert haben. Es ging dann aber auch weiter. Also man hat zunächst, muss man sagen, keine weitere Aufarbeitung veranlasst. Erst in den 80er Jahren ist wirklich Bewegung in die Sache gekommen. Es gab 1980 so einen Gesundheitstag als Gegenveranstaltung zum Deutschen Ärztetag, wo das Thema publiziert wurde. Dann gab es 1986 eine internationale Lancet-Publikation von einem Arzt über das Thema, sodass also die Bundesärztekammer irgendwann reagieren musste. Und man hat dann versucht, zunächst in einem Interview, das war damals der zuständige Ärztekammerpräsident Carsten Willmer, diese vermeintliche Diffamierung der deutschen Ärzteschaft ja abzuwehren und hat von einer kollektiven Verantwortung gesprochen, die dem Berufsstand zugeordnet würde und die in keiner Weise gerechtfertigt sei. Also man hat letztlich auch 1987 noch erst reagiert und hat erst sehr, sehr spät zu einer Aktivität gefunden, also wirklich versucht, Aufarbeitung zu initiieren. Und die Schritte auf diesem Weg, die waren eigentlich nach der Jahrtausendwende erst. Also 2006 hat man den Herbert-Lewin-Preis als Forschungspreis für hervorragende Publikationen zur Aufarbeitung des NS-Unrechts unter den Medizinern ausgelobt. Seitdem gibt es den. 2012 hat man eine Nürnberger Erklärung verabschiedet im Rahmen des Deutschen Ärztetages, wo man die Schuld der Ärzteschaft an den NS-Verbrechen anerkennt und Abbitte leistet. Also Sie sehen schon, da mussten sehr viele Jahrzehnte vergehen, bis tatsächlich eine Aufarbeitung, die diesen Namen verdient, initiiert wurde.
Wie ist man denn eigentlich in der DDR damit umgegangen? War das anders?
Nicht wirklich. Also es wird ja immer kolportiert, dass die Entnazifizierungsverfahren in der DDR sehr strikt gewesen seien und dass ehemalige Nazis keine Chance gehabt hätten, wieder in Amt und Würden zu kommen. Das kann man aber so kategorisch nicht sagen. Das kann man schon gar nicht sagen für Ärzte in prominenten Funktionen. Es gibt mittlerweile mehrere Bücher, zum Beispiel von Anna-Sabine Ernst über Ärzte und medizinische Hochschullehrer oder von Harry Weibel, Diener vieler Herren. Jedenfalls konnte zum Beispiel Frau Ernst nachweisen, dass im Jahr 1957 ganze 50% aller Lehrstuhlinhaber in der Medizin in der DDR ehemalige NSDAP-Mitglieder waren. Also auch hier haben wir ein hohes Maß an Kontinuitäten, insbesondere bei den exponierten Medizinern, also bei den Hochschullehrern. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass in den 50er Jahren viele Mediziner in den Westen gegangen sind, sodass es einen Braindrain gab und man natürlich bemüht sein musste, die Lehrstühle aufrechtzuerhalten und den medizinischen Betrieb und die Ausbildung an den Universitäten aufrechtzuerhalten. Und das hat natürlich die Reaktivierung von ehemaligen Nazis erheblich begünstigt.
Herr Groß, vielleicht abschließend ganz kurz. Würden Sie sagen, dass die Verbrechen der Ärzte aus dem Nationalsozialismus ausreichend aufgeklärt wurden bis heute?
Es gibt nach wie vor Lücken. Ja, vor allem im Bereich von Zwangsarbeitern, die durch Ärzte, Zahnärzte oder andere Gesundheitsberufler angestellt wurden. Da haben wir noch riesige Lücken. Es gibt auch bei einzelnen fachärztlichen Gruppierungen Lücken. Also die sind nicht alle in gleicher Weise erforscht. Aber was man sagen kann, in den letzten 20 Jahren ist enorm viel passiert. Es gibt eine neue Aufmerksamkeit für das Thema. Und seit das Thema auch in der medizinischen Ausbildung verankert ist, über die Approbationsordnung, haben wir auch ein sehr nachhaltiges Interesse der jungen Generation an diesem Thema, sodass ich eigentlich optimistisch bin, dass das, was jetzt noch fehlt, in den nächsten Jahren auch aufgearbeitet werden wird.
Dominik Groß ist Medizinethiker an der RWTH Aachen. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Groß.
Sehr gerne.
So, ja, am Ende, Matthias, stehen wir jetzt hier irgendwie ratlos da und man fragt sich, trotz dieser ganzen Erklärungsversuche, die wir gehört haben, wie kann das sein, dass Ärzte, die ja eigentlich Menschen helfen sollen, solche Taten begehen?
Also ich weiß das natürlich auch nicht und ich stehe genauso wie du vor einem großen Berg von Fragezeichen. Ich weiß einfach nicht, wie man auf die Idee kommen kann, alle Menschen einer Religion oder einer Ethnie umzubringen, mit allen einem Staat zur Verfügung stehenden Mitteln. Das übersteigt tatsächlich meine Vorstellungswelten. Das macht auch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus so schwierig, denn die Verbrechen sind derart monströs, dass außer Kraftsetzen aller moralischer Normen so grundsätzlich und die Brutalität der Durchführung so erschreckend, dass man es am liebsten nicht wahrhaben will. Aber das kaum Vorstellbare hat zigtausendfach, ja zigmillionenfach stattgefunden. Und wir müssen damit irgendwie umgehen.
Ja, das müssen wir. Ihr merkt, wir haben lange über dieses Thema gesprochen und dennoch sind viele Fragen offen, die wir hier auch gar nicht beantworten können. Das war eine Stunde History über die Medizin in der NS-Zeit und über die grauenvollen Taten des Josef Mengele. In der nächsten Woche, da geht es um die Unterzeichnung des Schengen-Abkommens am 14. Juni 1985. Macht's gut, bis bald. Ich bin Steffi Orbach.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.